Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equidemia Podcasts. Mein Name ist Selina, ich bin euer Host und ich bin auch die Gründerin von Equidemia. Heute möchte ich mit euch sprechen über das Thema Veränderung, und zwar die Art von Veränderung, die am Ende wirklich zählt. Nicht die oberflächliche Art wie ein schickes neues Pad oder ein neues Futtersupplement oder so, sondern eine tiefgreifende, unbequeme, echte Veränderung, die uns herausfordert, anders zu denken über das, was wir tun und warum wir es tun. Auslöser für diese Folge gibt es viele, aber ganz besonders getriggert darüber zu sprechen, hat mich jetzt nochmal ein Ritt, der in der Dressurwelt für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Justin Verboom's Grand Prix-Prüfung mit dem neunjährigen Hengst Sonic Plus wurde im Netz heiß diskutiert, teilweise zerrissen, teilweise bejubelt. Andere stellen ethische Fragen. Also möchte ich euch einladen, da mal genau hinzuschauen und nicht nur auf den Ritt, sondern auf das große Ganze. Der zweite Auslöser, der für mich ziemlich wichtig war, war ein Interview von Jessica von Bredow Werndl. Habt ihr vielleicht gesehen? Gab es auf Social Media zu sehen? Ich gucke ja kein Fernsehen mehr, aber auf Instagram habe ich einen Ausschnitt davon gesehen. Das Interview hat sie bei RTL gegeben und sie hat sich öffentlich darüber geäußert, dass ihr Sport immer in den gleichen Topf getan wird mit Pferdequälerei und dass sie das nicht so gut findet. Da werfen wir mal einen kleinen Blick über den Tellerrand. Und ich gebe dann auch noch mal den Hinweis zu dem Podcast, den wir letztens für euch gemacht haben. Bits work because they hurt. Und am Ende dieser Folge möchte ich dir dann die Frage mitgeben, die im Zentrum von Equidemia steht. Und zwar, bist du Teil des Problems oder möchtest du Teil der Veränderung sein oder werden? Also ganz viele Fragen, die wir heute stellen. Habt viel Spaß beim Zuhören und Tune in. Also, lass uns mal bei A wie anfangen. Der Ritt, der die Diskussion auslöste, ist der, wie ich schon im Intro gesagt habe, der Ritt von Justin Verboom. Und bevor wir weitermachen an der Stelle, würde ich ganz gerne fair bleiben und vor allem klar benennen, was mir wirklich gut gefallen hat und das auch so ein bisschen, ja, vielleicht ehren. Auf Englisch sagt man honoring, denn ich finde es ganz schade, diese Kultur des Aufeinander-Rumhauens und es gibt einige Sachen, die ich finde, die wir nochmal reflektiert betrachten können. Aber ganz grundsätzlich war das ein hervorragender Reiter. Die Technik hat mir ganz großartig gefallen und was mir am allerbesten gefallen hat, war, dass man ganz offensichtlich die Partnerschaft zwischen dem Pferd und dem Reiter sehen konnten. Das war das einzige Paar, was ich seit langem gesehen habe, mit einem durchhängenden Kandarrenzügel, wo das Pferd deutlich vor der Senkrechten war und wo mir vor allem der Ritt in der Abreiterhalle oder die Szenen, die man da auf Social Media sehen konnte und auch auf YouTube sehen konnte, mir wirklich, wirklich gut gefallen. Er reitet mit viel mehr Feingefühl als viele andere. Es sind auch irgendwo im Netz nochmal alte Bilder aufgetaucht, als das Pferd 4 oder 5 Jahre alt war, also lange jenseits von Grand Prix. Auch das hat mir ganz gut gefallen, wobei mir das nicht so gut gefallen hat wie der Ritt jetzt, wo der Fokus einfach auch nochmal viel mehr auf Ethik und auf Leichtigkeit liegt, einfach auch durch den Druck der Medien. Aber ganz grundsätzlich finde ich wirklich, wenn wir in der Dressur mehr Ritte sehen würden, die mehr von dieser Art der Technik, also mehr Leichtigkeit spiegeln und so, dann wären wir sicherlich auf einem guten Weg. Sonic war ausdrucksstark, energisch, offensichtlich in vielen technischen Aspekten auch ganz gut vorbereitet. Es gab immer wieder den Versuch von Harmonie und ich finde, das muss auch erstmal einer nachmachen, denn das ist ja schon so ein bisschen Druck, ne? Wenn man da vor so vielen Millionen oder Tausenden von Leuten reitet. Wenn wir das Fernsehen dazu zählen, dann sicherlich Millionen. Wenn wir uns aufs Stadion fokussieren, dann sicherlich einige Tausende. Und da gab es keine Gewalt, er hat nicht den Geduldsfaden verloren, keine groben Korrekturen, keinen harten Zügeleinsatz. Das ist ganz klar Fortschritt. Der Reiter hat sogar zwischendurch immer mal wieder versucht, den Schenkel wegzunehmen. Das geht sicherlich, also bei meinen Schülern versuche ich immer zu unterstreichen, dass wir dem Pferd Verantwortung übertragen müssen und dass wir dem Pferd als allererstes, bevor wir in die weiterführende Arbeit gehen, immer wieder beibringen müssen, selbstständig sich zu bewegen, selbstständig das Tempo zu halten und dass wir eben die Hilfen lösen können, die Hilfen wegnehmen können und nur in den Momenten zum Einsatz bringen, wo das Pferd aus dem Sitz fallen. Soweit war das jetzt noch nicht, aber in Relation zu dem, was wir sonst so sehen, war das schon wirklich echter Fortschritt. Das war schon wirklich, wirklich gut, wenn wir mal Isabel Werth oder so daneben stellen oder einige andere Rollkurkönige, war das schon wirklich, wirklich, wirklich richtig gut und das verdient Anerkennung. Und ich glaube nicht, dass ein Reiter irgendwie perfekt sein muss oder so, sondern ich glaube, wir müssen alle immer unser Bestes geben. Und wenn ich dann erzähle, ja, also meinen Schülern bringe ich das ein kleines bisschen anders bei, da muss man auch immer ganz klar sagen, die reiten für sich zu Hause und nicht vor so viel tausend Leuten und nicht in einer großen Arena. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn ich vor Publikum reiten muss, dann habe ich schon 2 Wochen vorher Angstschweiß auf der Stirn. Das ist sicherlich nicht meine Stärke. Also mir hat die Möglichkeit, zum Beispiel Online-Kurse aufzunehmen, unheimlich viel Druck weggenommen und unheimlich viel Stress weggenommen. Und es gibt auch einen Grund, warum ich keine Lust auf Turniersport habe. Mal davon abgesehen, dass das nicht meine reiterliche Welt ist, ist das einfach auch, ja, das ist nichts für mich. Ne? Ist kein nicht gut. Der Druck für mein Nervensystem ist nicht gut. Das lassen wir doch einfach mal. Und deswegen kann ich einfach auch anerkennen, dass man nicht so cool bleibt. Ich habe mir die Szenen vom Abreiteplatz angeguckt. Da gefällt mir die reiterliche Einwirkung noch mal viel, viel besser als in der großen Arena. Und ich glaube, das ist einfach, ja, menschlich, ne? Menschlich. Aber wie gesagt, insgesamt schöne, ruhige Hände, weiche Zügelführung. Der Sitz war gut und hat unterstützt und nicht blockiert, hat nicht das Pferd so vor sich hergeschoben, sondern saß relativ gut im Pferd. Und in manchen Momenten hatte das Pferd tatsächlich auch Raum, sich selber zu bewegen, statt festgehalten zu werden in einem zu kurzen Rahmen. Und alle Anzeichen von Rollkur haben komplett gefehlt. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, habe ich erstmal als sehr positiv bewertet. Aber dann lass uns mal von meiner Lobhudelei weggehen und zu den Fakten gehen. Denn ja, der Ritt war deutlich besser, besser als vieles, was wir in letzter Zeit im Grand Prix gesehen haben. Und da reden wir jetzt mal eher so über Dekaden, als über die letzten Wochen. Trotzdem gibt es einige Sachen, ja, die haben mir nicht so gut gefallen. Einerseits finde ich es tatsächlich ein kleines bisschen schwierig, dass Sonic für das Grand Prix-Level noch sehr, sehr jung ist. Es ist ein 9-jähriger Hannoveraner Hengst. Justin hat ihn, glaube ich, auch selber ausgebildet. Zumindest soweit hat meine Recherche das ergeben für den Podcast heute. Und es gab wirklich schöne Momente der Harmonie. Aber das Pferd ist 9 Jahre alt. Das bedeutet, tja, ist der Körper schon vollständig ausgereift, ja oder nein? Das ist ein bisschen, das ist in der Diskussion, auch in der wissenschaftlichen Diskussion, wie man das beurteilen soll. Sicherlich ist das Pferd mit 9 Jahren tendenziell belastbar. Aber wir müssen auch sagen, wir reden immer wieder über diese Anpassungszeiten auch, die Anpassungszeiten des Gewebes. Und da müssen wir darüber sprechen, dass Muskulatur ja relativ schnell aufzubauen ist, aber die fasziale Anpassungszeit liegt bei 2 Jahren und vor allem auch die Anpassungszeit von Sehnen und Bändern. Wir dürfen immer daran denken, wenn wir dann solche Sachen wie Anpassungszeiten zum Beispiel in unseren Trainingsplänen ignorieren. Deswegen warne ich immer so ein kleines bisschen vor zu früher Versammlung. Auch wenn ein Pferd sehr, sehr talentiert ist, dann geht das immer zu Lasten, zugunsten wollte ich jetzt was sagen, aber vor allem zu Lasten des strukturellen Apparats. Und das finde ich dann tatsächlich schwierig, denn nur weil ein Pferd eine Lektion zeigt, heißt das nicht, dass sie auch korrekt ist oder fair oder gesund. Und den Payback, den wird das Pferd dann irgendwann viele Jahre später bekommen. Und ich finde, wenn wir uns das im Hinblick auf die strukturelle Stabilität anschauen, sind wiederholte Lektionen auf dem Niveau Bisschen, ja, deutlich zu früh. Das wäre auch mit 12, 13, 14 noch früh genug. Und wir sehen das auch. Ne? Wir sehen das auch, wenn wir uns die Choreografie anschauen. Wir sehen, dass wir da an der einen oder anderen Stelle, wenn wir in die höheren Bereiche der Versammlung gehen, Piaf Passage zum Beispiel, Schweif schlagen, auch so ein bisschen Zungenbewegung, Anspannung vor allem in den Übergängen und physiologische Bewegung. Das war überhaupt nicht brutal. Bei einigen anderen Ritten kann man ja immer sagen, oh, das ist jetzt wirklich nicht schön anzusehen. Aber das habe ich da überhaupt gar nicht so empfunden. Aber es war eben auch nicht entspannt. Und wenn wir darüber reden, dass wir ein System reformieren wollen, und da sind wir ja im Moment, ne? Also wir sind ja an dieser Crossroad, wo wir auf der einen Seite die Möglichkeit haben, wo wir auf der einen Seite erkennen, auch anerkennen, Pferde haben Schmerzen, Pferde haben Emotionen, Pferde haben eine Physiologie. Das ist die eine Seite der Crossroad, der Wegkreuzung. Auf der anderen Seite sagen wir, wir haben auch Veränderungen in den Pferdetypen. Wenn wir die jüngeren Pferde anschauen, ich habe heute Morgen einen tollen Podcast mit Stefania von Meulen aufgenommen, genau über dieses Thema auch. Der kommt, glaube ich, in 2 Wochen für euch raus. Wenn wir und wir sehen also eine Veränderung in der Zucht. Wir sehen eine Tendenz zu einer Hypermobilität. Wir sehen Probleme im Gewebe. Wir sehen den Verlust von Muskulatur und einigen anderen Dingen auch noch. Einerseits durch die Art unserer Haltung, andererseits durch die Art unserer Zuchtselektion. Und jetzt sind wir an dieser Crossroad, wo wir eben uns entscheiden müssen oder sagen müssen, okay, wir haben hier so einen Break-Even-Point erreicht. Und wenn wir das in Zukunft weitermachen wollen, dann müssen wir jetzt gute Entscheidungen treffen. Und Stefania hat heute Morgen gesagt, 5 vor 12. Ich würde eher sagen, es ist fast schon 5 nach 12. Wenn ich da rausgehe und Unterricht mache, habe ich manchmal Kurse, in denen eigentlich kein trainierbares, also im Sinne von trainierbar, im Sinne von belastbar, im Sinne von Leistung bringend und nicht nur eine Runde Schritt gehen, sondern auch ja, Vorbereitung für Versammlung, Vorbereiten auf geritten werden, Vorbereitung auf Fitnessleistung, ne? Also irgendeine Art der Leistung. Da sehe ich auf manchen Kursen nicht so viel von. Und das ist natürlich was, was wir ein bisschen kritisch sehen dürfen. Oder was heißt kritisch sehen dürfen? Kritisch würde ich das gar nicht nennen. Da sind wir wieder im falschen Segment, sondern ich würde gerne, wenn ich bei Wünsch dir was wäre, dann würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen etwas über Physiologie verstehen und dass diese Menschen nicht nur im Richteramt oder im Traineramt da sitzen, damit sie Pferde richtig beurteilen können und Leistungsgrenzen richtig beurteilen können, sondern dass die vor allem auch in der Zucht sitzen, sodass wir in der Zukunft eine Chance darauf haben, keine strampelnden Marionetten zu kriegen, die keine 5 Jahre alt werden, sondern Pferde zu kriegen, wo es sich auch wieder, also wo es sich wo Reiten Spaß macht, wo wir ein Leben miteinander aufbauen können, wo wir ein Leben miteinander verbringen können, wo wir reden in der Reitkunst reden wir immer über diese 10 Jahre Lehrzeit, ne? Also 10 Jahre, bis wir da irgendwie zur hohen Schule oder zum fertig ausgebildeten Pferd kommen. Leute, also wenn wir jetzt mal in die Realität gucken, ich sehe mittlerweile fast mehr Pferde, die 10 Jahre Lehrzeit überhaupt gar nicht überleben, weil die von der Grundphysiologie gar nicht mehr dafür gemacht sind. Die geben vielleicht mit 5 oder 6 schon auf und dann haben die bis dahin keine gute Leistung gebracht. Also da würde ich mir tatsächlich, ich würde mir auch wünschen, viel weniger kranke Fohlen zu sehen. Und das ist so, ne, das ist eins meiner Themen, die mir total wichtig sind, wo wir uns in der Masterclass lange mit beschäftigen, dass wir Physiologie erkennen können, dass wir auch Haltungsbedingungen erkennen können und dass wir da die wichtigen Stellschrauben drehen können, damit wir in Zukunft wieder gesündere, belastbare Pferde haben. Zurück zu diesem Ritt und der Performance. Ich möchte euch nämlich eine Aufgabe mitgeben oder eine Hausaufgabe mitgeben. Und die eine ist, schaut euch mal die Bilder an. Und eine Kollegin von mir sagt immer, schön, wenn es fürs Foto reicht oder fürs Foto hat es gereicht. Und in dem Fall würde ich auch sagen, fürs Foto hat es gereicht. Und die Bilder sehen toll aus. Als ich mir dann die Bewegtbilder angeguckt habe, war ich ein kleines bisschen enttäuscht. Ich habe von den Bildern gedacht, oh Mann, richtig cool. Da sehen wir mal Piaf Passage mit einer guten Pferdephysiologie. Auf den Bewegtbildern sehen wir, dass es anders. Das sehen wir einmal in den Extension, also einmal in den Rahmenvergrößerung, Trab, Stackentrab, sehen wir, wir sind weit jenseits der physiologischen Grenzen. Wir sehen das aber eben auch in den stark versammelnden Lektionen. Und hier auch Hausaufgabe für euch. Guckt doch mal bitte hin. Und ich weiß, für viele, viele fällt es schwer, dass auch das, was ich in den Beratungen immer wieder gespiegelt kriege, ne, wenn ich entweder Schüler in der Membership habe, die ich begleite, oder wenn wir Ganganalysen machen, dass wenn ich mit dem Kunden da sitze und die Ganganalyse anschaue, dass sie so ein bisschen sagen, ja, danke, finde ich aber schwierig zu sehen. Schön, dass du das siehst, schön, dass du das beschreiben kannst. Danke für die Hilfe, aber ich finde es schwierig zu sehen. Deswegen guckt nur auf eine Sache. Und wenn diese eine Sache, lass das den Aufußmoment sein. Na, also wenn wir auf so Sachen, wenn wir über so Sachen sprechen wie Takt oder das Beugen der Hinterhand, wie ist die Federkraft, wie ist die Schwungkraft in Relation, wie ist die Telescoping Function, also die Extension des Halses, sind wir hier in der natürlichen Physiologie, wie ist das mit dem Rumpftrageapparat und so. Das kann ich alles verstehen, aber eine Sache kann jeder sehen und das sind tatsächlich die Auffußphasen. Und da schaust du mal drauf, wenn wir über Ganganalyse sprechen oder über Physiologie sprechen, da haben wir drei verschiedene Momente. Wir haben einmal das normale Auffußen oder das physiologisch richtige Auffußen, wo wir eine, ja, eher eine Trachtenfußung haben. Dann haben wir das flache Auffußen. Da sind wir noch im Rahmen, das ist okay. Und dann haben wir eine Zehenfußung vorne. Und da darfst du mal hingucken, ob es diesem Paar oder auch anderen Paaren gelingt, Piaf Passage, ohne eine Zehenfußung, also ohne eine Ganganomalie zu zeigen. Was mir übrigens am besten an dem Ritt gefallen hat, war der Galopp, den fand ich wirklich schön. Außer in den Pirouetten gab es da ganz wenig Schweifschlagen, ziemlich viel guten Takt. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Aber eben, ja, die Spannung in der hohen Versammlung, die hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt können wir natürlich an der Stelle einen ganz anderen Topf aufmachen und fragen, ist das überhaupt möglich, Piaf und Passage? Und von mir aus auch die Levade, ohne unphysiologische Bewegungsmuster zu reiten. Und meine Antwort ist ganz klar, ich weiß es nicht. Ich habe einige Schüler, die sind auf einem guten Weg dahin, die sind noch nicht bei Piaf, aber die sind bei einem guten Level an Versammlung, versammelten, sehr versammelten halben Tritten und sehr, sehr versammelten Schritt, wo wir noch durchaus eine ganz normale physiologische Versammlung haben. Frag mich mal nach der Anpassungsphase in 2 bis 3 Jahren nochmal, ob wir das noch ein kleines Stückchen weiterspielen können, dass wir quasi die komplette Lektion bekommen oder nicht. Denn da müssen wir ja auch sagen, ne, wir bemühen ja immer die alten Meister. Und wenn ich hier hinter mich gucke an die Stiche und Bilder, die an der Wand hängen, dann sehe ich beides, physiologische und unphysiologische Bewegungsmuster. Und ich habe die alten Meister gelesen. Das ist übrigens eine Leseempfehlung, immer eine gute Sache, wenn man das mal tun sollte. Aber wir müssen auch sagen, diese Bücher sind vor sehr, sehr langer Zeit geschrieben worden. Und ich habe vorhin die Diskrepanz erwähnt zwischen Bewegtbild und Foto. Und das ist natürlich sicherlich was, worüber wir auch in Reflexion auf die alten Meister sprechen dürfen. Denn wenn wir uns da den einen oder anderen Kupferstich angucken, so wie bei mir an der Wand eben, das sind jetzt hier Riedinger-Stiche, die hier hängen. Dann muss man auch da sagen, also ich habe im Guerinière schon beides gesehen, physiologische und unphysiologische Bewegung. Und ich habe auch sowohl bei Andrade hat viele Bilder drin, Plevinel hat einige Bilder drin. Auch da habe ich beides schon gesehen, physiologisch und unphysiologisch. Also das ist so eine ganz spannende Frage, der ich gerne mal auf den Grund gehen würde. Oder wo ich hoffe, dass wir der Sache auf den Grund gehen können in der nächsten Dekade. Ist das überhaupt möglich? Und bis mich jemand eines Besseren belehrt, glaube ich, es sollte möglich sein. Wenn wir viele gute Entscheidungen treffen, ein gesundes Pferd haben, dann sollte das grundsätzlich erstmal, zumindest auf dem letzten Stand, auf dem ich jetzt bin, spricht da nichts gegen, dass das möglich sein müsste. Und zwar in einer Art und Weise, es ist immer noch eine Belastung für den Bewegungsapparat, aber zumindest in einer Art und Weise, wo es nicht schädlich ist für das Pferd. Und das finde ich ganz spannend. Könnt ihr mir auch mal schicken, solltet ihr irgendwie Videomaterial haben von Pferden, die physiologisch in dem höchsten Graden der Versammlung auffußen? Hätte ich gerne, würde ich gerne mal angucken, würde ich total gerne was von lernen. Könnt ihr mich gerne kontaktieren, freue ich mich sehr drüber. Das heißt also, egal wie schön das Bild auch ist, wir müssen immer fragen, ist das ein Körper in Balance oder ein Körper in Kompensation? Und dann helfen uns die Bewegtbilder unglaublich, um das zu beurteilen. Und dann haben wir eben so eine kleine Reflexionsaufgabe für euch hinten dran. Und dann nicht nur mit der Frage auf das eine Pferd, speziell auf Sonic, sondern ganz insgesamt, wenn wir uns Grand Prix angucken oder wenn wir uns auch andere Pferde in unserer Bewegung angucken, wo wird aus dem Physiologischen eine unphysiologische Bewegung und wo verlangen wir dann etwas, wovor der Körper vielleicht noch nicht gebaut ist oder ganz grundsätzlich erstmal nicht gebaut ist. Das müssen wir uns dann mal im Verlauf der Zeit, da müssen wir mal so ein bisschen weiter forschen. Und das wird sicherlich spannend, freue ich mich sehr drauf. Ich habe im Intro schon erwähnt, es gibt noch einen anderen Grund, warum ich heute mit euch darüber sprechen würde, und das ist das Jessica-Dilemma. Das ist das Thema, wenn Sport auf Kritik trifft. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass wir sicherlich auch im Hinblick auf Social Media und auf die Zeit, in der wir uns bewegen, das Problem in großen Anführungsstrichen haben, dass wir das Recht am Bild verloren haben. Das ist sicherlich ein Problem von uns allen Reitern, und jeder Reiter kennt das. Auch ich habe das schon erlebt. Es gibt einfach Fotografen, die wissen nicht, wo sie draufhalten. Und es ist durchaus möglich, mit einem schlechten Moment oder einem schlechten Fotoschuss die Karriere eines Reiters komplett zu zerstören, manchmal noch bevor sie angefangen hat. Und das sollte sicherlich auch nicht unser Ziel sein. Das heißt also, ich kann in dem einen oder anderen Hinblick durchaus verstehen. Ich kann durchaus verstehen, warum viele Profireiter sehr kritisch sind mit Kritik oder sehr empfindlich in dem Bereich sind. Schließlich hat jeder von uns Profis total viel Herzblut, Zeit, Liebe, vor allem auch Verzicht. Also wenn man beruflich mit Pferden arbeiten möchte, dann ist es eben genau das. Man arbeitet beruflich mit Pferden. Hobby und Beruf verschmelzen ineinander und man hat eine unglaublich hohe eine Quote von Verzicht auch. Wir müssen alle auf unheimlich viel verzichten, denn das Pferd kommt immer zuerst. Und die wenigsten von uns haben die Möglichkeiten oder die Finanzen, sich dann noch ein Team von, weiß ich nicht, 30 Leuten, die sich auf dem Hof um die Pferde kümmern, zu halten. Und auch das Pferd an sich kostet was, es muss was fressen, das braucht eine Box, das braucht oder eine andere Unterkunft, das braucht Land, das braucht Unterkunft, das braucht tierärztliche Versorgung, das braucht, ach komm, brauche ich euch doch nicht erzählen, wisst ihr doch, brauche ich doch wirklich nicht erzählen, was so ein Pferd alles braucht. Und das kostet natürlich auch was, ne? Und das ist sicherlich Geld, was nicht woanders hingehen kann. Und wenn Schüler mich fragen, wie ist das, wenn man beruflich mit Pferden unterwegs ist, dann muss ich immer sagen, es schaffen nur die Top 10% oder 5% davon tatsächlich auch zu leben, egal in welchem Bereich. Alle anderen machen das irgendwie als Nebenjob. Und das heißt also, ich habe per se schon mal einen großen Respekt vor jedem, der sich dafür entschieden hat, das in Vollerwerb zu machen und der da mit allem reingeht, was man so reingehen kann. Ich kann also wirklich verstehen, dass wenn jemand wie Jessica von Bredow-Werndl, die das ja auch mit Leib und Seele macht, zumindest, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber zumindest soweit ich das aus der Distanz beurteilen kann. Wenn man darauf ja, sensibel reagiert, wenn Social Media oder wenn die Medien insgesamt unser Lebenswerk oder den Sport mit einem negativen Licht auseinandernehmen möchte. Und das ist auch das, worüber sie sich äußert. Sie äußert sich enttäuscht darüber, dass ihr Sport immer wieder mit Pferdequälerei gleichgesetzt werde. Das ist ein total aufgeladener Vorwurf. Ich habe das gerade ein bisschen auseinandergenommen, wie wir das differenziert betrachten sollten. Und nun ist sie ja, ich glaube, Olympiagewinnerin oder so. Könnte sein, ne? Guck mal, so gut bin ich im Thema. Aber sie gilt vielen als besonders feinfühlige Reiterin. Und sie spricht viel über Harmonie und Verbindung. Aber jetzt kommt hier wieder mein Punkt. Wenn wir uns die Bilder anschauen, dann sehen wir was anderes. Wir sehen einen Sperrriemen, wir sehen wiederholtes Maul aufsperren, Anspannung im Kiefer, festes Genick, Rücken, der nicht wirklich schwingt, einen schiebenden Sitz und einen Reiter mit klemmendem Bein. Und wir sehen vor allem taktungsklares Pferd. Ja, ein taktunklares Pferd, das sein Hals nicht wirklich benutzen kann, sondern isometrisch fixiert ist und wo man dann auch fragen muss, wie lange kann man so eine isometrische Haltung überhaupt aushalten? Geht das einen ganzen Pferderitt? Finde ich jetzt nicht so schön. Ich finde das viel, viel schöner, wenn wir die Pferde in Formgebungen reiten, wo sie eben auch ihren Telescoping Neck, wo sie das alles auch benutzen können und wo wir eben nicht dieses statische Bild haben, was dann zu physiologischer Ganganomalie auch führt. Und mir ist ganz wichtig, dass das keine Interpretation ist. Also mir geht es immer überhaupt gar nicht um Interpretation und Emotion, sondern das sind hier Hard Facts, ne? Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, naja, ich glaube da nicht dran. Brauchst du auch nicht glauben. So, Daten, Fakten, Wissen hat nichts mit Glauben zu tun. Brauchen wir überhaupt nicht glauben, sondern wir müssen einfach gucken lernen. Vielleicht muss der eine oder andere noch lesen lernen. Ich würde das im Zweifel auch unterrichten. Ich bin da gar nicht so, dann könnte ich das nochmal audiovisuell aufbereiten. Aber harte Fakten. Weniger Glauben, mehr harte Fakten. Und auseinanderhalten, dass es nicht um einen persönlichen Angriff geht, sondern um systemische Standards. Und da müssen wir sagen dürfen, auch eine Reiterin, oder ein Reiter, der sein Allerbestes gibt und schon einen guten Sitz hat und ruhige Hände, kann immer noch auf eine Weise reiten, die Stress, Kompensation, vielleicht sogar auch Schmerz verursacht. Ich weiß, dass da ein Paper in Arbeit ist, was sich über Schmerzen, die durchs Gebiss verursacht worden sind, auseinandersetzt. Sicherlich total spannend. Ich freue mich darauf, wenn es kommt. Ich hoffe, dass es was bewegt. Ich befürchte aber, dass das nicht so ist, denn wir gucken uns, also wenn wir uns das angucken, ne, das habe ich ja mit Crispin auch lange drüber gesprochen, der Blutong-Fotograf, dass Fotografen zum Beispiel nur in Perspektiven sitzen, wo sie gewisse Sachen nicht zeigen können. Oder dass auch die Fernsehkameras nur aus gewissen Perspektiven, also zum Beispiel nicht von der Seite filmen. Und das hat ja einen Grund, warum die Leute, also warum die FEI das so anordnet. Das hat ja ganz einfach einen Grund, ne? So. Aber wir sollen einfach dem geneigten Publikum gewisse Dinge nicht gezeigt werden. Ja, Mensch. Das heißt also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass zumindest die Kollegen in den Verbänden nicht wissen, was sie da tun. Also, die wollen sich dann natürlich vor der öffentlichen Kritik schützen. Und dann frage ich mich wieder, ist dieses System schützenswert oder stehen wir jetzt an dieser Kreuzung, an der wir einfach auch entscheiden können, wir wollen wirklich was verändern. Und dann machen wir das mal gründlich und dann bringen wir mal Physiologie und ethische Prinzipien mit in die Reiterei. Wir haben da kürzlich einen Podcast zugemacht, Bits Work Because They Hurt. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, wo es auch da um die Wissenschaft unter den Blutongs im Endeffekt geht. Dass man nochmal ganz klar sagen kann, auch das ist keine Meinung, sondern das ist hier Daten, Zahlen, Fakten. Braucht man nicht glauben. Reicht, wenn wir das wissen. Wir können also die Erfahrung einer Reiterin oder auch einer Reiterin, einen Reiter persönlich respektieren und gleichzeitig das Ergebnis hinterfragen. Und ich finde, wir können Karrieren anerkennen und trotzdem sagen, das Wohl des Pferdes, das muss an erster Stelle stehen. Und ich sage immer, jetzt, wir haben gerade diesen Schwungmoment. Wir haben gerade diesen Moment, wir stehen an dieser Wegkreuzung, an der wir stehen und sind in diesem Moment, in dem wir ganz klar sagen können, wow, viele Sachen wussten wir einfach früher noch nicht. Jetzt wissen wir es. Jetzt verstehen wir es besser. Jetzt verstehen wir, dass rückwärts gerichtete Ohren etwas mit Diskomfort zu tun haben und nicht mit Konzentration. Und immer dann, wenn man was besser weiß, braucht man sich eigentlich gar nicht groß entschuldigen und sagen, wir wussten es vorher nicht besser, sondern wir wussten es ja wirklich nicht. Wir haben es ja wirklich falsch gedacht. Einfach, ne? Also gute Idee stimmt aber nicht. Und wenn man sieht, wie viele Pferde rückwärts gerichtete Ohren haben, dann ist das ja überhaupt gar kein Wunder, dass es zu dieser Misconception, also zu dieser Fehlannahme kommt. Jetzt wissen wir es aber besser, jetzt können wir entsprechend agieren. Ist doch fantastisch. Und dann brauchen wir Kritik gar nicht persönlich nehmen, sondern wir haben eine Chance zur Weiterbildung. Und das ist doch ganz großartig, oder? Das heißt also, funktioniert irgendwie auf Englisch besser, der Satz. I'm always advocating for. Also ich versuche immer so ein bisschen vorwärts zu pushen, dass Idealerweise müssen wir wenigstens als Trainer physiologische Grenzen verstehen, für als Trainer, als Therapeut, vor allem auch als Tierarzt. Nehmen wir uns da mal einen kleinen Schritt zurück und sprechen mal über Biomechanik oder über Mechanik. Und ich weiß, Biomechanik ist nicht mehr so populär. Ich bin ja auch der Meinung, wir müssen mehr über Tensorität sprechen. Aber immer dann, wenn wir ein System als absolut ansehen, dann wird's ein kleines bisschen schwierig. Ist in der Biomechanik so, in dem Moment, in dem wir an Hebelkräfte da glauben, und es ist in der Tensegrität so, in dem Moment, in dem wir an dieses All-Floating-Konzept glauben. Denn beides davon ist nicht ganz richtig und die Natur ist manchmal einfach so viel komplizierter als simple Modelle. Modelle sind immer eine Simplifikation. Wichtig ist, Training ist nicht nur Kunst, es ist einfach auch Biologie. Und auch da geht es wieder nicht um Glauben, sondern Zahlen, Daten, Fakten. So einfach ist das. Wir wissen sicherlich noch nicht alles, aber wir wissen immerhin schon das eine oder andere. Und daran können wir uns ja entlanghangeln. Wir haben viel hier auch im Podcast über das Konzept der Dorsostabilität gesprochen, also dem Fakt, dass die Wirbelsäule als funktionelle Einheit bewegt wird, und auch über das Knuchelligament verbunden wird und entsprechend One Functional Junction, sagt man auf Englisch, eine funktionelle Einheit ist. Das heißt also, wir haben nicht diesen Ziehharmonika-Effekt und auch nicht diesen Brückeneffekt von Auffächern der Wirbelsäule, sondern der Rücken überträgt die Kraft nach vorne, der stabilisiert. Und wenn wir ein Pferd sehen mit einem gesunden Trageapparat, dann ist man erstaunt darüber, wie wenig der Thorax sich bewegt. Das ist für uns als Reiter natürlich mega schön zu sitzen. Viel wichtiger ist noch, das ist ganz angenehm für die Organe, ne? So, wenn die nicht hoch und runter hüpfen und wenn die nicht ständig in einer Kompensation, wenn der Körper des Pferdes nicht ständig in einer Kompensation ist und da alles irgendwie durcheinander geschmissen ist, fände ich jetzt erstmal ganz angenehm. Also fände ich jetzt für das Pferd auch wünschenswert. Das ist doch das, worum es geht. Wir wollen doch, dass es unserem Pferd beim Reiten auch gut geht. Und darum dürfen wir uns da immer so ein bisschen an der Physiologie einfach orientieren. Hypermobilität sieht also oft ziemlich spektakulär aus, ist aber ein Zeichen für Instabilität. Also diese, na, hohen Bewegungen und so, you name it, hat nichts mit Losgelassenheit zu tun und hat auch, wenn wir sehen, wir können den Hals nicht loslassen, wir können den Zügel nicht lang lassen. Bei Justin Verboom haben wir gesehen, er hat zumindest den Kandarrenzügel durchhängen. Idealerweise würden wir aber, und aus der Schule komme ich ja nun auch, ne? Also in der akademischen Reitkunst wünschen wir uns ja immer den hingegebenen, also Anlehnung in der Form eines leicht durchhängenden Zügels und einer, wir haben das Gewicht der Zügel in der Hand und nicht wir tragen den Kopf des Pferdes in der Hand. Und da ist es ja erstaunlich, auch wenn wir uns die Arbeit anschauen von Katrin Kienapfel mit diesem Zügelmessgerät, wie viele Menschen doch irgendwie 1 Kilo oder mehr Gewicht in der Hand normal empfinden. Und so darf das natürlich nicht sein. Also das ist völlig, völlig indiskutabel. Aber wenn wir Pferde jenseits der normalen physiologischen Grenzen reiten, dann sehen wir natürlich auch, dass Kopf und Hals in eine kompensatorische Haltung kommen oder irgendwas kompensieren, irgendwas Ganganormales kompensieren. Und dann wird der Kopf da eben so schön oben draufgestellt über den Zügelkontakt. Und so soll das natürlich überhaupt gar nicht sein. Wird die Instabilität dann mit zu hohen Leistungsanforderungen kombiniert, dann sehen wir eben die Kompensationsmuster, die sich durch den ganzen Körper ziehen, nicht nur in der Vorhand, sondern Kiefer über das Genick bis hin zum Übergang Brust- und Lendenwirbelsäule, dann sehen wir die weggedrückten Rücken und so. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass der Rücken besser auffächern muss, sondern das hat einfach was mit der Kompensation und dem Kompensationsmuster und der zu hohen Leistungsanforderung zu tun. Und das müssen wir uns immer wieder so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe kürzlich im Webinar gesagt, Top-Line-Syndrom, Trageerschöpfung, hat was mit Gesundheit zu tun, hat was mit Gesundheit und Haltungsbedingungen zu tun. Wir müssen uns auch die, wir müssen uns, wir müssen aufhören, Training und Haltung, Management, alles darüber zu beurteilen, was wir in den paar Minuten in der Reitbahn sehen, sondern wenn wir wirklich ein Feedback haben wollen, dann gucken wir uns eben die Ruheposition des Körpers an, wie ruht das Pferd? Wie ruht das Pferd im Stehen? Kann sich überhaupt hinlegen, ja oder nein? Aber auch welche Art von Kompensation oder eben Nicht-Kompensation zeigt das Pferd, wenn es einfach so einen kleinen Nap vor sich hin macht. Und da wird es natürlich mega, mega interessant, denn sowohl unsere Haltungssysteme als auch die Gesundheit des Pferdes, als auch das Training sollten natürlich dafür sorgen, dass der Trageapparat des Pferdes gut funktioniert. Und das Pferd ordentlich ruhen kann, muss es schließlich auch, um sich erholen zu können. Ganz wichtiger Punkt. Und da brauchen wir einfach noch ein kleines bisschen Übung. Da müssen wir uns selber ein kleines bisschen schulen und dann müssen wir daran auch wenn wir, ne, solche Ritte wieder sehen, müssen wir uns das ein bisschen angucken. Wenn da Spannung reinkommt oder Abwehr reinkommt, ist das jetzt ein Problem des Reiters? Fand ich in dem Fall nicht, denn wie gesagt, ich fand den Reiter in seiner Technik durchaus gut. Oder sind wir eben irgendwo in einem Bereich von falscher oder zu früher Belastung und wir müssen dem Pferd einfach noch mehr Zeit geben. Wir müssen das Training besser aufbauen und das ist was, was mir im Pferdetraining sehr, sehr fehlt, nämlich der sinnvolle Trainingsaufbau. Wir sehen die einen Pferde, die werden überhaupt nicht belastet, auch nicht so gut. Da entwickeln sich Knochen und Faszien und Muskeln, also vielleicht noch die Muskeln, aber Knochen und Faszien nicht so gut. Und wir sehen Pferde, die total dick werden. Und auf der anderen Seite sehen wir eben Pferde, die zu früh überlastet werden, wo wir keine Anpassungszeiten haben und wo dann der muskuloskeletale, vor allem der skeletale Apparat Kompensationsleistung bringen muss, wo das Pferd dann irgendwann früher oder später mit seinem Leben für bezahlt. Das ist natürlich traurig. Denn neuromuskuläre Kontrolle, die braucht eben nicht nur Übung. Übung brauchen wir auch. Wir brauchen, ne, Training in Hilfengebung, Training in Koordination und so. Sie braucht aber vor allem auch Reife. Das Pferd muss quasi reifen können. Und wenn wir schon bei Verboten sind, dann fände ich das mal ein kluges Verbot, dass man zum Beispiel sagen würde, Pferde unter 12 Jahren sind zum Grand Prix nicht zugelassen, können die einfach überhaupt gar nicht. Ist unmöglich, dass sie schon so weit sein können und auf dem Niveau sein können, wenn wir uns die Physiologie angucken. Wäre doch ganz cool, oder? Fände ich doch eigentlich ganz gut. Das heißt also, let's sum it up. Lass uns das mal zusammenfassen. Wir lassen die Fakten sprechen. Der Ritt war durchaus besser, war wirklich fein geritten, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, als viele andere auf dem Niveau und das zählt. Aber ein bisschen besser ist meiner Meinung nach nicht dasselbe wie gut und gar nicht schon gar nicht dasselbe wie physiologisch oder auch ethisch korrekt. Und wenn wir sagen, immerhin war es keine Rollkur, dann ist die Messlatte schon ganz schön tief, oder? Denn echte Veränderung bedeutet doch auch, unsere Standards höher zu setzen. Und unser Standard, der darf doch höher sein als, es ist nicht so brutal wie bei anderen. Unser Standard darf doch Fragen stellen, oder? Wir dürfen doch so Fragen stellen wie im Hinblick auf die Psychologie, versteht das Pferd die Aufgabe? Kann es sie körperlich leisten, ohne Schmerzen oder ohne Überforderung? Ist das Pferd ausreichend vorbereitet und auch kann das Pferd das vom Exterieur überhaupt leisten? Nun, da reden wir jetzt nicht über diesen Ritt, sondern ganz insgesamt über das System. Und wir müssen doch eigentlich, wenn wir ein System reformieren oder neu aufbauen wollen, genau diese Fragen stellen. Die Richtlinien sind ja oft gar nicht so schlecht, wenn sie eingehalten werden würden. Und ich würde mir eben dann als so ganz obendrauf würde ich mir wünschen, dass wir als allererste Frage immer wieder stellen, ist das Bewegungsmuster physiologisch korrekt? Denn wenn es das ist, dann kann der Rest nicht so schlecht sein. Tatsächlich. Also die Kompensation kommt ja ziemlich schnell, egal ob durch Stress oder durch Schmerz oder durch mangelhafte Vorbereitung. Die Kompensation kommt ja. Die kommt ja immer dann, wenn wir eine Grenze überschritten haben. Warum sollen wir denn das nicht als Messlatte nehmen? Und dann wird es auch relativ egal, was wir mit Pferden machen, welche Reitweise es ist, die wir mit Pferden machen. Wenn wir die Physiologie des Pferdes respektieren, respektieren wir das Pferd. Und ich glaube, das muss unsere Messlatte sein, oder? Wie seht ihr das? Und das ist das, was ich gerne von euch wissen würde. Wie Seht ihr das? Was ist eure Messlatte? Und brauchen wir den Mut zu sagen, dieser Ritt war besser, aber nicht gut genug? Und was ist denn dann besser? In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ihr könnt darüber ja mal nachsinnieren und es mir vor allem auch mitteilen. Hier ist die Wahrheit, meiner Meinung nach zumindest. Wir brauchen einen Perspektivwechsel und gar nicht so sehr den, ja, nächsten Trainingstipp. Die gebe ich euch auch gerne, aber vor allem hoffe ich auf den Perspektivwechsel, sodass wir das Pferd mehr als Ganzes einfach auch verstehen, das Pferd in seiner Spezies verstehen und dann verstehen. Wie können wir denn Training so aufbauen, dass wir das Pferd auch respektieren? Veränderung passiert nicht, wenn es bequem ist. Sie passiert immer dann, wenn wir bereit sind, unbequeme Fragen zu stellen und auch ehrliche Antworten auszuhalten. Das ist ja schließlich auch das, was ich von einem guten Freund erwarte, dass er mal ehrlich sagt, Mädchen war jetzt vielleicht irgendwie nicht so cool. Ruder da mal 3 Schritte zurück oder so. Also ein guter Freund ist ja nicht der, der dir immer nach der Nase redet, sondern der, der dich dazu zwingt, dich selber zu reflektieren. Wir müssen ja heute oder du musst heute gar nicht das ganze System ändern, aber du darfst jeden Tag entscheiden, ob du Teil des Problems bist oder Teil der Veränderung. Und das ist das, wofür wir auch bei Equidemia stehen. Wir möchten gerne als Community gemeinsam und jeder für uns alleine Teil der Veränderung sein. Und wir möchten gerne mit Wissenschaft und Gefühl Reiter ausbilden, Trainer ausbilden und mit viel Empathie und Respekt rausgehen in die Pferdewelt. Denn gerade die Empathie und der Respekt, das ist das, was leider so oft gerade in den sozialen Netzwerken verloren geht. Wenn die Folge dich bewegt, herausfordert und oder zum Nachdenken bringt, dann tu mir einen Gefallen und teil sie auf Social Media und hilf uns Stück für Stück mehr Reichweite zu bekommen. Du bist herzlich willkommen bei uns in der Membership, entweder als Praxisteilnehmer, dann melde dich mal direkt zum Compass Call an oder auch für die Theorie zum Mithören, Mitdenken, mit angucken und mit weiterentwickeln, denn Equidemia entwickelt sich gerade ziemlich rasant. Wir haben viele Kilometer gemacht in den letzten 5, 6 Jahren, seit es die Firma in der Form gibt. Und ich bin gespannt, wo der Weg uns noch hinbringt. Und ich habe ganz viel Lust darauf, Teil der Veränderung zu sein und lade dich ein, dabei zu sein und ja, uns alle gemeinsam zu entwickeln. Also, lass uns gemeinsam weitergehen. Bis zum nächsten Mal, eure Selina.